wenn wir von Vereinstraining oder halt Kaderstrukturen sprechen, dass es hier gar nicht so sehr darum geht, was ist jetzt hier besser oder schlechter, sondern einfach, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass es beide Möglichkeiten gibt.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Heute spreche ich mit dem Sprint- und Hürdentrainer Florian Daum. Wir sprechen über die Unterschiede zwischen Vereins- und Kadertraining, wie Athletinnen und Athleten optimal gefördert werden und warum das Trainerdasein oft unterschätzt wird.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Flo.
Hi, freut mich.
Wir kennen uns ja schon einige Jahre, muss man tatsächlich sagen. Ich bin ja ehemaliger Eintracht-Athlet. Du bist Eintracht-Athlet und auch Trainer bei Eintracht Frankfurt. Und dementsprechend haben wir uns ja mehr als einmal in Frankfurt in der Halle, aber auch in der Hahnstraße getroffen. Und ja, cool, dass du heute mit im Podcast am Start bist. Und wir nehmen die Folge ja unmittelbar nach dem Wochenende der Süddeutschen Meisterschaften in Karlsruhe auf. Und da hast du mir eben kurz vor unserem Gespräch erstmal eine ja doch ganz interessante Anekdote erzählt. Was war denn da neben den eigentlichen Wettkämpfen am Wochenende los?
Ja, das war insofern ganz lustig gewesen, aber für die Veranstaltung dann, für die Athleten, die gerade im Wettkampf waren, nicht ganz so amüsant. Also die Halle war so ein bisschen als Vorgeschichte jetzt ja die letzten 10, 12 Jahre für den Wettkampfbetrieb nicht mehr zugelassen, weil es aus Brandschutzgründen halt nur noch, ich glaube, 199 Leute rein durften, so ähnlich. Und dann hat man das für Wettkämpfe eben gesperrt. Und jetzt nach einer Modernisierung, Sanierung der Halle, eben jetzt seit diesem Winter, ist das wieder offen und möglich. Und ja, wie es dann das Schicksal so will, am Sonntag gegen Mittag auf einmal ist ein Feueralarm losgegangen und die Veranstaltung musste dann für eine halbe, dreiviertel Stunde unterbrochen werden. Das war total doof. Lief gerade ein 1500-Meter-Lauf von den U18-Mädels, glaube ich, der dann abgebrochen werden musste und dann später nochmal neu gestartet. Und auch einige Athleten, die halt im Warm-up waren, im Callroom, ja, war nicht ganz so witzig, aber hat sich dann zum Glück auch als Fehlalarm herausgestellt und dann ja, ging die Veranstaltung dann doch recht reibungslos weiter und der Zeitplanverzug wurde dann noch über den Tag wieder aufgeholt.
Es war wirklich gerade ein 1500 Meter Rennen am Laufen, genau, als der Feueralarm dann losging.
Genau, und es war dann ganz interessant so, es ist auf einmal geht eine Sirene an und alle gucken so. Die Mädels laufen weiter im Kreis, also so wie sich's gehört. Und auf einmal kommt eine Durchsage, na, automatisch so, bitte die Halle verlassen. Und ja, ich stand eh zu dem Zeitpunkt nah am Ausgang, guck so raus, auch schönes Wetter, gehen wir erstmal raus, ist ja kein Stress. Und ja, der Lauf wurde dann irgendwann, weiß nicht, von den Kampfrichtern oder so, dann auch abgebrochen und naja, dann später nochmal mit einer ausreichenden Pause neu gestartet.
Aber je nachdem, wie viel Laktat man dann schon im Körper hat, ist die Frage, ob man das überhaupt noch wirklich wahrnehmen kann. Aber gut, wenn sich dann die komplette Halle in Richtung Ausgang bewegt, dann zieht man dann irgendwann mit. Aber ist schon spannend. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten darüber gesprochen, die Halle war über 10 Jahre geschlossen. Irgendwann 2004, 2005 war ich da noch bei Süddeutschen Hallenmeisterschaft noch für die LG Wetzlar am Start mit der 4x400 Meter Staffel. Und ja, interessant, dass es dann nach der Sanierung Richtung Brandschutz dann im Prinzip mit auch einem Feueralarm, zum Glück einem Fehlalarm, da eingeläutet wurde. Aber unabhängig von dem Fehlalarm, der das Ganze da so ein bisschen mal kurz ins Stocken gebracht hat. Wie liefen denn die Süddeutschen oder vielleicht die bisherige Hallensaison so aus deiner Sicht oder vielleicht auch aus der Sicht deiner Trainingsgruppe?
Ja, grundsätzlich bislang sehr runde und gute Hallensaison gewesen. Ja, ich selbst war auch hier und da mal aktiv gewesen und habe jetzt, naja, Zeiten gebracht, die zumindest mal wieder schneller gewesen sind als so die letzten Wintersaisons. Von daher für mein Alter war ich mit mir so als für mein Hobbyprojekt halt selbst noch ein bisschen zu laufen ganz zufrieden. Ja, worum es eigentlich geht, bei den Athleten war das sehr gut. Also jetzt gerade in der U18 ein Athleten, der sehr erfolgreich unterwegs gewesen ist die letzten Wochen, mit dem sich auch vor einigen Wochen eine kleine Herausforderung aufgetan hatte, die man da vielleicht gleich nochmal erwähnen kann. Also der ist also Hürdenläufer, der Oscar, und hatte vor ungefähr 5,5 Wochen bei einem kurzen Snowboard-Trip über Silvester sich das Handgelenk angebrochen. Und da stand die ganze Hallensaison jetzt so ein bisschen in Frage und naja, dann hatten wir halt sehr schnell im Januar dann reagiert, konnten dann mit guter ärztlicher Betreuung auch dann möglich machen, dass er mit Handmanschette dann wieder ganz schnell uneingeschränkt diese wichtigen Sachen trainieren konnte. Und ja, hat jetzt die letzten 3 Wochenenden bei den beiden hessischen Meisterschaften und jetzt eben den süddeutschen Meisterschaften in der U18 ja zahlreiche Medaillen und Titel geholt, gekrönt jetzt so ein bisschen von dem Hürdentitel am vergangenen Sonntag mit 7,98, also schon einer recht guten Zeit für einen U18-Hürdensprinter. 200 Meter zweiter Platz hat er gemacht, mit der Staffel noch Silber geholt. Und genau, das war so, sage ich mal, so bislang ein bisschen so das Highlight aus der Gruppe. Dann haben wir viele Athleten jetzt mit persönlichen Bestleistungen gehabt. Hab mit Dark Triller einen 60-Meter-Sprinter, der es jetzt geschafft hat, meine persönliche Bestzeit genau einzustellen. Also war ich so ein bisschen stolz drauf. Ich denke, der kann auch noch ein bisschen schneller. Also mit 6,85 auch für die deutschen Aktiven jetzt das erste Mal sehr wahrscheinlich qualifiziert. Für ihn persönlich sehr gut. Und stehen auch noch einige Highlights jetzt bevor. Deutsche Jugendmeisterschaften in knapp 2 Wochen und dann eben die deutschen Aktiven in knapp 3 Wochen. Und da wollen wir dann natürlich auch im Einzel möglichst erfolgreich sein, aber eben auch mit unseren Staffeln, die wir da qualifiziert haben.
Ja, ist ja mal so, das erste Mal für die Deutschen qualifiziert zu sein, das ist, glaube ich, schon ein ganz besonderes Highlight. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch entsprechend so ein bisschen gefeiert wurde dann.
Ja, also er war schon jetzt der Dark bei deutschen U23 natürlich dabei, ja, und letzten Sommer aber auch deutsche Aktive noch nicht qualifizieren können, ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt und jetzt diesen Winter eben auch mit den Herausforderungen umzugehen. Wir wissen von seiner Anfälligkeit, die er aktuell noch hat, versuchen die Problemstellen halt besser eben durch gezielte Übungen auch in den Griff zu bekommen und die Trainingsumfänge eben so zu gestalten, dass er im Wettkampf halt fit ist, durch den Wettkampf durchkommt. Und das hat sich jetzt, Stand jetzt, erstmal ganz gut ausgezahlt. Und für ihn persönlich natürlich, ist noch ein junger Kerl mit 22 Jahren, hat ein großes Potenzial einfach noch in der Weiterentwicklungsmöglichkeit. Und das ist schon ein tolles Ding, ja. Also war bei mir damals nicht anders. Ich habe mich vor 11 Jahren dann in Karlsruhe tatsächlich, als die Halle noch zugänglich war, das erste Mal für eine Deutsche in der Halle qualifiziert, aktive. Und ja, das war auch ziemlich cool.
Ja.
Und,
ja. Aber wie groß ist deine Trainingsgruppe insgesamt?
Ich habe aktuell, also es wird natürlich auf mehrere Gruppen mit verschiedenen Schwerpunkten aufgeteilt, rund 20 bis 25 Athleten.
Wow.
Ja, da ist dann, sage ich mal, von U18, erstes Jahr U18er, 2009er Jahrgänge sind das mittlerweile, bis hin zu Leuten, die ja Mitte, Ende 20 sind, alles dabei und auch verschiedene Disziplinschwerpunkte halt von 60 Meter wirklich bis 400 Hürden haben wir alles und entsprechend gut aufgeteilt und verteilt müssen die Trainingsinhalte und Einheiten natürlich stattfinden, auf verschiedene Bedürftigkeiten ausgerichtet und das ist ja sicherlich die Hauptherausforderung bei dem Ganzen.
Plus dann, dass du ja auch selbst noch aktiv bist. Also da so das Thema Zeitmanagement und Koordinierung der Trainingszeiten, Trainingsgruppen ist, glaube ich, da schon so eine gewisse Herausforderung. Wie kriegst du das alles unter einen Hut und wie gestaltest du das konkret? Weil ich glaube, das ist auch so eine Sache, die auch viele andere Trainer und Trainer interessiert.
Ja, also das ist, also mir persönlich war ganz wichtig, als ich vor knapp 4 Jahren angefangen habe, bei der Eintracht als Trainer aktiv zu werden, dass solange ich selbst noch laufen möchte, eben das Ganze quasi stattfinden muss, ohne dass meine Athleten das im Trainingsprozess so richtig mitbekommen. Also die Idealvorstellung, ja. In der Realität ist es natürlich dann schon mal so, dass ich vielleicht selbst noch gerade einen Sprunglauf oder Kugelschocken ausführe und die Athleten dann doch schon in der Halle sind. Aber grundsätzlich natürlich so, dass ich mein Training eben abgeschlossen haben muss, bevor ich mich dem Training der Athleten widme. Und dabei ist es auch im Prinzip völlig egal, ob es sich jetzt um erwachsene Athleten handelt, ja, die natürlich schon sehr viel eigenständig können und auch sehr viel mit sich selbst, sage ich mal, zurechtkommen oder eben auch wissen, wie die Abläufe sind. Aber genau deshalb natürlich ein gezieltes Feedback auch benötigen. Ja, bei Starts ist dann schon entscheidend, wenn jetzt, wie eben das Beispiel genannt, ein Athlet 6,85 jetzt gelaufen ist, wie kriegen wir denn die 6,82 jetzt hin, damit es vielleicht für die nächste Runde bei den Deutschen auch reichen kann. Da braucht der mich genauso wie jetzt der U18er, 15, 16 Jahre alt, der Neue, der noch total grün hinter den Ohren ist. Ne, auf eine unterschiedliche Art und Weise, aber die Athleten brauchen natürlich meine Ressourcen. Ja? Und bei technikorientierteren Disziplinen wie jetzt dem Hürdenlauf, da ist sowieso klar, ja, das Ganze, ich kann jetzt nicht ein Hürdentraining machen mit meinen Hürdenläufern und parallel selbst noch irgendwie Tempoläufe absolvieren zur selben Zeit. Also das muss abgeschlossen sein. Im Idealfall, wenn das Einheiten sind, die mich selbst auch körperlich anstrengen, auch nochmal mit einer halben Stunde Puffer, dass ich eben halt auch die Arbeit, die Einheit für mich selbst verarbeiten kann, damit abschließen kann. Egal, ob es eine gute oder eine schlechte Einheit war, meine Emotionen so ein bisschen mit mir selbst austrage und danach Cut und jetzt kommt das andere. Das ist mir persönlich halt eben ganz wichtig. Auf der anderen Seite, was ich auch gemerkt habe, ist nach dem letzten Winter, wo ich so ein bisschen raus war und nicht ganz mehr so viel trainiert habe, dass es für mich aber wichtig ist, eben auch dieses eigene Training und diese eigene Zielsetzung als Katalysator und eben Stressabbau-Maßnahme zu haben.
Aber dass ich eine Vorstellung bekomme von, ich sag mal so, deinem Trainingspensum, Trainingsplänen über eine Woche, auf wie viele Trainingseinheiten mit einzelnen Gruppen und vielleicht auch noch deinen eigenen Trainingseinheiten kommst du dann so?
Ja, von Montag bis Sonntag. Das sind dann eben, also der Sonntag ist bei mir generell frei, außer es ist halt Wettkampf natürlich oder halt in Ausnahmefällen findet auch mal sonntags was statt, wenn ein Athlet beispielsweise den Tag als Ausweichtag braucht oder ich selbst habe auch Sonntag schon mal was für mich gemacht. Ansonsten findet das Training von Montag bis Samstag statt. In der Regel trainiere ich selbst, je nachdem, zwischen 4 und 6 Mal pro Woche selbst aktiv, je nach Phase oder halt eben auch nach, ne? Ich entscheide das auch ganz klar, wenn ich einen Tag Pause für mich brauche, dann nehme ich mir den einfach. Und trainiere dann nicht. Die Athleten sind bei mir von montags bis samstags immer dran in verschiedenen Konstellationen. Das ist dann im Extremfall so, dass in sehr spezifisch Vorbereitung, also in spezifisch lastigen Vorbereitungsphasen auch mal bis zu drei Einheiten pro Tag für die Athleten stattfinden können. Das ist dann aber nicht jeden Tag der Fall. Also das ist dann eher so an den Tagen, wo viel gerannt wird, dass ich es da sehr stark aufsplitte. In der Regel, sage ich mal, gebe ich 2 Einheiten pro Tag für die Athleten, teile das auf und dann eben eine Einheit für mich. Also so, dass es im Prinzip auf 3 Schichten am Tag im Gesamtvolumen verteilt ist und dann eben so, dass dann beispielsweise die Hürdenläufer dann mittwochs ihre Sondereinheit haben oder dienstags, je nachdem, die Weitspringer, aber da habe ich ja, kommen wir später noch drauf, Unterstützung, dann an einem anderen Tag noch ihr Techniktraining, genau, und dann eben die Sprinter, Langsprinter entsprechend über die Woche verteilt werden.
Aber man merkt, dass du für die Leichtathletik brennst. Also wenn man das hört, die Aufteilung des eigenen Trainings, der Trainingsgruppen, die Wettkämpfe, die natürlich dann auch nochmal, also Süddeutsche Meisterschaftswochenende, sind 2 volle Tage plus dann noch An- und Abreise. Was motiviert dich im Kern, dafür so viel auch für die Leichtathletik zu geben?
Ja, es ist die Faszination am Sport grundsätzlich von klein auf. Ja. Also ich habe 1999 WM in Sevilla, kann ich mich erinnern, abends spät 400 Meter. Es wurde angekündigt in den Medien, Michael Johnson will Weltrekord laufen. Also ich war an dem Abend, ich war 8 Jahre alt, ich wäre nicht ins Bett gegangen, bevor dieser 400 Meter Lauf nicht durch war. Und ein Jahr später Olympische Spiele in Sydney. Nils Schumann hatte Außenseiterchancen über die 800 Meter und ich habe mir, es war zur deutschen Zeit, ich kann mich genau erinnern, zur deutschen Zeit 11:30 war das 800 Meter Finale. Wir hatten aber erst um 11:45 Schule aus und ich bin um 11:30 auf einmal völlig nervös auf meinem Stuhl da rumgewippt, habe meinem Sitznachbarn gesagt, jetzt läuft Schumann 800 Meter in Sydney, wie können wir hier sitzen? Meine Klassenlehrerin Florian, halt die Klappe jetzt, wir haben hier Unterricht, was machst du da hinten überhaupt? Es hatte geklingelt eine Viertelstunde später, ich habe Schulranzen gepackt, bin nach Hause gerannt, habe den Videotext angeschaltet und da stand da, Schumann holt Gold. Da bin ich im Wohnzimmer völlig eskaliert bei uns. Ja? Und so war ich halt. Vor allem, was die Leichtathletik angeht, aber halt eben auch in anderen Sportarten. Ja? Also habe auch von klein auf begeistert mir Wintersport schon angeschaut oder auch Radsport. Bisschen halt, naja, so gebranntes Kind aus der Jan-Ulrich-Generation bin ich. Ist dann leider unglücklich verlaufen, dieser Sport, was gewisse Dinge angeht. Aber ja, vor allem in der Leichtathletik halt einfach, das war so schon immer mein Traum, da irgendwas zu machen. Ja.
2000, das war für alle etwas jüngeren Hörerinnen und Hörer ja auch noch vor der Zeit von Smartphones und Plattformen wie irgendwelche Mediatheken, YouTube etc. Das heißt, man musste tatsächlich nach Hause und konnte das nicht vielleicht noch irgendwie in der Schule unter dem Tisch oder im Gang sich reinziehen. Also da musste man tatsächlich den Weg zu einem richtigen Fernseher dann noch finden. Und ich kann mich tatsächlich da auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Und es ging mir tatsächlich geht mir tatsächlich ähnlich. Du bist ja auch im Vorfeld unserer Folge an mich herangetreten, hast mir geschrieben, hey, können wir vielleicht auch so ein paar Punkte eingehen, die für mich wichtig wären, was mich extrem freut, weil der Podcast einfach auch eine Plattform für alle Trainerinnen und Trainer in Deutschland sein soll, auch natürlich für Athleten. Und ich mich immer sehr freue, wenn dann auch tatsächlich konkrete Vorschläge für bestimmte Themen kommen. Und dir war es zum einen besonders wichtig, vielleicht auch mal so die Unterschiede zu beleuchten zwischen Vereinstraining und Training in einem Kadersystem. Und wir haben uns da im Vorfeld der Folge natürlich auch so ein bisschen ausgetauscht. Und da hast du auch besonders betont, dass gerade auch Vereinstrainer im Leistungssport ein sehr, sehr hohes Niveau anbieten können. Und würdest da gern in dem Bereich gerade auch mal auf die Unterschiede, ich sag mal, von deiner Arbeit oder auch von anderen Vereinstrainern zu der Arbeit eines Kadertrainers eingehen. Deswegen übergebe ich da das Mikro mal an der Stelle nochmal an dich.
Ja, also grundsätzlich glaube ich, ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass das Ganze jetzt, wenn wir von Vereinstraining oder halt Kaderstrukturen sprechen, dass es hier gar nicht so sehr darum geht, was ist jetzt hier besser oder schlechter, sondern einfach, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass es beide Möglichkeiten gibt. Weil wenn jetzt, ich sag mal, grundsätzlich die Leichtathletik lebt von dem Vereinstreiben in Deutschland und ohne Vereine erstmal grundsätzlich, egal ob sie ein- bis zweimal Training pro Woche anbieten oder wie wir das bei der Eintracht tun, auch 6 bis 7 Mal pro Woche, ist das die Grundbasis für alles. Ja, und ich denke aber, dass jetzt leistungssporttreibende Vereine, so wie wir bei Eintracht Frankfurt eben, eine gute Möglichkeit haben, vom Verein heraus, aus dem eigenen Nachwuchs heraus, die Weiterförderung auch U16, U18 und aufwärts zu gewährleisten, eben die leistungssportliche Laufbahn eines Athleten eben sehr lange zu begleiten und da eben auch den Athleten bis in die Spitze aus eigenen Vereinsressourcen bringen zu können. Uns ist natürlich bewusst oder mir ist bewusst, dass es das jetzt etwas ist, das nicht jeder Verein in ganz Hessen oder in ganz Deutschland so in der Form leisten kann, weshalb es auch wichtig ist, dass es eben diese Angebote gibt, wie jetzt beispielsweise eine Kadermaßnahme oder Trainingsmöglichkeiten bei einem Landestrainer. Wir wiederum sehen uns da aber auch in der Position, dass wir das alles selbst abdecken können und unsere Athleten eigenständig begleiten können, was dann ja wiederum auch irgendwo den Kadertrainern, ne, die Arbeit vielleicht ein bisschen leichter macht, zu sagen, okay, ne, dann gucken wir nach denen, die also schauen, wo wir helfen müssen, wo wir helfen können und in welchem Maß, ja. Und dann eben bei der Eintracht das Ganze eben auch sehr gut, was die Trainingsbetreuung angeht, so ablaufen kann. Das vielleicht nochmal. Und der Vorteil, den ich jetzt sehe, ist, wir haben bei uns in der Struktur bis zur U16 wechseln die Athleten quasi alle 2 Jahre den Trainer. So ist das Ding. Ne? Wir haben in der U12, U14, U16 eben verschiedene Trainer, die da arbeiten. Wir haben verschiedene Blöcke dann auch ab der U16, wo die Athleten sich noch nicht spezialisieren, aber schon ein bisschen geschaut wird, in welche Richtung könnte es denn gehen. Und jetzt Trainer wie ich, die ab der U18 dann dazukommen, haben da natürlich auch schon Möglichkeiten der Einflussnahme beziehungsweise halt eben auch mit den Nachwuchstrainern zu sprechen und die Entwicklung der Athleten da schon auch ein bisschen zu beobachten und zu begleiten. Was dann natürlich ein Vorteil ist, wenn die Jungs dann irgendwann, also ich mache ja den Bereich männlich, die Mädels sind bei anderen Trainern und Trainerinnen bei uns, dann eben halt auch, ich kenne die schon, wenn sie zu mir kommen. Ich weiß schon so ein bisschen, worum es geht. Ich habe sowohl sportlich als auch persönlich Informationen eben über die Athleten und weiß so ein bisschen, was auf mich zukommt. Ja, also das ist sicherlich auch ein Vorteil in der Arbeit, dass man da halt eben den Athleten nicht als Blackbox hingestellt bekommt, sondern eben das Sportliche und Persönliche, was dahinter steht, eben schon so ein bisschen kennt. Ja, das sicherlich ist einer der Vorteile, den ich sehe. Und dann eben auch, dass ich ganz einfach auch mit unterschiedlichen, naja, Talenten beziehungsweise Potenzialen arbeiten darf. Ja, also jetzt in der Kaderstruktur, sage ich mal, ja, da ist mal vereinfacht ausgedrückt, da gibt's Listen, da gibt's sicherlich, klar, beschäftigt sich auch ein Kadertrainer auch eben mit den Athleten schon mal im Vorfeld, nicht nur mit den Leistungen, sondern auch, wie ist die Potenzialeinschätzung, aber grundsätzlich wird da natürlich sehr selektiv ausgewählt. Ja, es geht um sehr quantitativ messbare Kriterien und am Ende bekommt jemand den Kaderstatus oder eben nicht und das ist so ein bisschen hopp oder top. Bei uns ist es jetzt so, wir haben ganz spannende Talente, die auch leistungsmäßig schon auffallen in der U16, die dann auch schon in einem Landeskader geführt werden. Wir haben aber auch diejenigen, die ansonsten vielleicht ein bisschen übersehen werden oder die eben sich später erst entwickeln. Und die kann ich genauso gut betreuen, versorgen wie eben die in Anführungszeichen Top-Talente, ja, und dann eben ganz andere Entwicklungen oder eben auch unter, ja, ganz unterschiedliche Entwicklungswege eben sehen und mit den Athleten gehen. Und das sicherlich ist etwas, das ich in dieser Vielfalt, ja, in einem Verein mit, klar, einem großen Einzugsgebiet, ja, ganz anders jetzt wahrnehmen und erleben kann, als es sich jetzt mit einer reinen Kaderstruktur habe, weil da dann doch ein etwas homogeneres Spektrum an Athleten erstmal grundsätzlich ausgewählt wird und bei uns eben, ja, von, sage ich mal, ganz toll bis, naja, kann noch kaum laufen, aber ey, 2 Jahre später, ja, hat auf einmal eine Quali für deutsche Meisterschaften erfüllt und das eben halt auch etwas ist, was, ja, was total toll ist als Trainer, das mitbegleiten zu dürfen und am Ende vielleicht da doch so eine versteckte Perle irgendwann mal ganz aufgeht und ja, ich der Meinung bin, dass das eben halt mit diesen Möglichkeiten eben nur im Verein gemacht werden kann.
Wobei man tatsächlich auch sagen muss, dass Eintracht Frankfurt ja schon einer der größten deutschen Leichtathletikvereine ist. Und ich glaube, die Möglichkeiten, die man hier im Rhein-Main-Gebiet oder in Frankfurt hat, vielleicht jetzt nicht zwingend in Vereinen oder in kleineren Vereinen in ländlicheren Gegenden vorfindet. Was mich noch interessieren würde, ist, ich gehe davon aus, dass du auch Athleten hast, du hast ja auch angesprochen, jüngere Athleten, die im Landeskader sind. Wie läuft da die Zusammenarbeit mit Trainerinnen und Trainern, die direkt aus dem Kadersystem kommen?
Ja, also die jetzt bei mir sind im Kaderstatus, die sind in der Regel von uns auch schon grundausgebildet worden. Also waren jetzt einige aus meiner aktuellen Gruppe halt, die aus der eigenen U16 eben und da halt in dieser Schiene schon drinne gewesen sind. Ja, das heißt, der Landeskaderstatus ist natürlich für die Athleten auch eine gewisse Auszeichnung. Ja, und wir natürlich nehmen das auch wahr und kooperieren da insofern, dass natürlich der Landesverband uns auch unterstützt, was Physiotherapie angeht oder auch bei allgemeinen Maßnahmen. War ich jetzt im Frühjahr mal gewesen, Ende April, gab es so zwei Testtage oder einen Testtag, wo ich mit meinen U20, U18 Kaderathleten noch teilgenommen habe. Jetzt im allgemeinen Trainingsprozess, die Trainingswoche ist bei uns abgedeckt. Das heißt, da haben wir halt jetzt grundsätzlich keinen Bedarf, da jetzt irgendwie noch uns im Trainingsalltag Unterstützung zu holen. Ich halte es dennoch für wichtig, dass es das Angebot gibt und dann eben, wenn jetzt mal der Umstand eintritt, ja, komm da mit einem Athleten nicht weiter oder ey, da besteht ein Problem, der hat, weiß ich nicht, irgendein Verletzungsproblem, wir kommen nicht weiter, das geht nicht weg. Ja, dann eben da auch die Kompetenz und Ressourcen eben an des Landesverbandes halt eben nutzen zu können. Das ist auf jeden Fall was wir dann auch wahrnehmen, wenn es eben zum Bedarfsfall kommt. Ja. Was das Abdecken des Trainings angeht im Trainingsalltag, da sind wir intern, also kann ich für meine Gruppe sprechen, ausreichend aufgestellt und verfolgen natürlich auch dann den Trainingsplan, den ja ich mir irgendwann im Herbst ausgedacht habe und für die Saison dann so je nach Befindlichkeit und Gesundheit der Athleten dann auch realisieren möchte.
Aber ich könnte mir auch neben, ich sag mal, der Infrastruktur, die ja auch in Frankfurt recht gut ist oder sehr, sehr gut ist, auch die Größe der Gruppen, dass die damit reinspielt. Ich sag mal, wenn du ein relativ großes Umfeld an ambitionierten Athletinnen und Athleten hast, die auch in die gleiche Richtung trainieren, die gleiche Disziplin machen, dann ist es so aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung auch immer was einer der Grundpfeiler ist für eine weitere sportliche Entwicklung. Weil ich denke, auch wenn man sich gut kennt und auch täglich im Training miteinander zu tun hat. Also wir jetzt nicht von richtigen Konkurrenzsituationen innerhalb von Trainingseinheiten sprechen, aber wenn ich sehe, okay, da ich trainiere mit 5 bis 10 anderen Leuten zusammen, die auch das gleiche Ziel verfolgen, die vielleicht auch mal an der einen Trainingseinheit besser sind als ich oder sich weiterentwickeln, dass das für mich von der Motivation, also mir hätte das mehr Motivation gegeben, als wenn ich da allein auf weiter Flur wäre oder vielleicht auch schon der Beste in meinem Trainingsumfeld. Das würdest du sagen, das ist auch noch einer der Punkte, weshalb so dieses Konzept, wie du das oder ihr das im Verein fahrt, so erfolgreich ist, dass es da auch mit reinspielt?
Das ist, glaube ich, einer der Eckpfeiler. Also ich selbst als Athlet muss sagen, ich kam immer ganz gut mit mir selbst klar. Und klar, ausgewählte Trainingspartner für einzelne Einheiten, das hatte mir schon auch getaugt. Aber grundsätzlich jemand, der bis heute so seinen Weg am liebsten für sich alleine geht, weiß aber auch, ich bin da eher so die Ausnahme. Weil all das, was mir jetzt die letzten 3,5, 4 Jahre von den Athleten rückgemeldet wurde, war immer, ja, das Battlen im Training, das ist geil. Da komme ich weiter. Und immer auch, wenn jetzt zum Beispiel von außen mal ein starker Athlet in die Gruppe kam, der gewisse Zeiten mitgebracht hat, dann auf einen, dann sagt einer, oh geil, mit dem wollte ich schon immer trainieren, da will ich hin. Halbes Jahr später ist er auf einmal schneller, dann fühlt sich der andere wieder herausgefordert, jetzt muss ich wieder nachziehen. Das ist ein unheimlich belebender Faktor, der die Gruppe, glaube ich, auszeichnet. Und dann eben auch, und auch das, ich habe es ja vorhin erwähnt, ne, wir haben ein Altersspektrum von über 10 Jahren Altersunterschied. Und das auch, was die jüngeren Athleten über die Jahre, die neu reinkamen, immer wieder rückgemeldet haben. Hier, ich komme hier rein, ich habe direkt Vorbilder. Ich werde hier, ich sehe Leute, die sind richtig schnell als, naja, auch schon erwachsene Männer. Aber ich weiß, die haben was drauf, da will ich hin. Und eben auch, man wird so ein bisschen, was ein Trainer alleine nie leisten kann, ich werde hier auch so ein bisschen geführt von den Älteren. Ja, also dass dann eben auch ein bisschen nochmal der Austausch unter den Athleten einfach ein Riesenvorteil ist, wenn du, sage ich mal, erfahrene Athleten drin hast, die den Jüngeren auch eben, ob bewusst oder unbewusst, aber einfach Wege aufzeigen, wie es im Leistungssport gehen kann und zur Weiterentwicklung einfach unheimlich beitragen. Und auch dafür, sage ich mal, ist so eine Vereinsgruppe, die das eben, was die Trainingsinhalte angeht, wie gesagt, individuell angepasst, auch auf Leistungs- und Altersstand abdeckt, aber eben mit dem Drumherum eben ein sehr heterogenes Spektrum zulässt, eben unheimlich belebend. Ja. Und das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Faktor. Auch jetzt am Wochenende bei den Süddeutschen hatten wir in der 4x4-Staffel 2 U18er mit drin gehabt und die haben mir beide rückgemeldet. War super, dass wir Alex und Kai drin hatten, die uns da so mitgeführt haben. War total klasse, wir waren total beruhigt, weil wir wussten, wenn wir mit denen laufen, dann kann gar nichts schief gehen. Und ja, so ein bisschen auch von mir die Beobachtung, dass frühere, ich nenne es jetzt mal Grünschnäbel, die reinkamen, da unheimlich viel gelernt haben, jetzt schon die Führungsrolle für die nächste Generation quasi auch so ein bisschen mit übernehmen. Und das ist einfach eine Entwicklung, die finde ich klasse zu sehen und ist über die sportliche Entwicklung hinaus auch etwas, was halt, ich sag mal, diesen Job in Anführungszeichen halt eben schön macht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man sieht, wie die Persönlichkeiten sich dann auch über die Jahre entwickeln, ja, dass das dann auch sehr, sehr spannend ist, als Trainerin, als Trainer das mitzuverfolgen. Du hast aber auch angesprochen, dass du in den einzelnen Teildisziplinen auch noch von, ich sag mal, spezialisierten Trainerinnen, Trainern unterstützt wirst. Wie sieht das konkret aus?
Ja, also ich sag mal, für mich selbst habe ich so ein bisschen, habe mich der Herausforderung angenommen, der Disziplinblock Sprint. Das ist das, was ich selbst immer gemacht habe und was mich eben auch am meisten fasziniert. Sprint, Schnellkraftdisziplin, die kann ich abdecken. Trainingswissenschaftlich, sage ich mal, ist da zwischen 100 Meter bis 400 Meter. Also klar, da gibt es Unterschiede noch auf den 400 Metern, aber das ist alles, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Ja, wenn ich jetzt von dem Wissenschaftlichen her drauf schaue, was brauche ich an Kraftinhalten, wie muss ich periodisieren, da ist der Unterschied, sage ich mal, nicht so furchtbar hoch. Und 400 Meter Bereich, die Laktazin-Inhalte dann entsprechend einzubauen, ja, das ist relativ einfach. Es gibt dann aber, sage ich mal so, zwei Komponenten, die sind dann besondere Herausforderung, das ist jetzt beim Thema Hürde, eben die Hürdentechnik und dann eben auch, wenn man Sprinter hat, die auch im Weitsprung affin sind, eben die Weitsprungsache. Ja, und da eben auch dadurch natürlich auch bedingt, dass ich ja gesagt habe, wir teilen viel auf, ich stoße dann natürlich auch irgendwo dann doch kapazitär an meine Grenzen, jetzt zu sagen, ich mache nochmal eine Weitsprungeinheit extra auf. Gibt es also jetzt, sage ich mal, aktuell im Verein konkret zwei Trainerin, also eine Trainerin, ein Trainer, mit denen ich mich da sehr eng berate und abstimme. Thema Weitsprung halt, unser Abteilungsleiter, der Michael Kriechbaum, der da das Weitsprungtraining meiner beiden Weitspringer auch operativ komplett übernimmt. Also der die Einheiten dann eben mit den beiden Jungs abhält und hat ja selbst auch, ist im Weitsprung als Trainer sehr erfolgreich. Das heißt, da habe ich volles Vertrauen. Sag, okay, du machst das Weitsprung-Zeugs in der Spezifik. Du sagst mir noch, was wir im Training dafür noch drumherum mit reinnehmen müssen. Und ich koordiniere den Rest der Trainingswoche so, dass die für die Weitsprung-Einheiten eben fit sind, je nachdem, an welchen Tagen die halt stattfinden. Das ist also eine Kooperation intern, die er quasi vollends übernimmt. Und das andere Beispiel ist fürs Thema Hürde, vor allen Dingen halt für die Kurzhürde. Da mache ich die Einheiten dann schon selbst, habe dann aber mit der Petra Schenten eine sehr erfahrene Hürdentrainerin im Verein, die da, ich glaube, die war schon Trainerin gewesen, da warst du noch ganz jung gewesen,
ja, und
hat
schon
Hürdenläufer trainiert, hat aktuell eher Hürdenläuferinnen, aber auch, er ist da halt einfach unheimlich erfahren und was die Technik angeht eben, hat sie für mich dann immer nochmal einfach das Vier-Augen-Prinzip halte ich da sowieso für besser und hat da für mich einfach nochmal ganz wertvolle Tipps, wie ich dann eben beispielsweise mit dem Oscar jetzt, den nochmal als Beispiel zu nennen, vielleicht dann doch nochmal die extra Hundertstel oder Zehntel für den Sommer rausholen kann. Genau, das sind so die beiden Beispiele, die aktuell so bei mir laufen. Gibt aber jetzt im Verein ja noch viel, viel mehr drumherum, die ich aufzählen könnte, wo andere Trainer auch kooperieren. Jetzt beispielsweise im Bereich Mehrkampf, wo ich jetzt nicht involviert bin. Also da sind wir, glaube ich, was das angeht, sind wir sehr gut aufgestellt.
Wir haben jetzt so ein bisschen über das Techniktraining dann auch mit Petra und mit Michael gesprochen. Was sind denn für dich besonders wertvolle Ansätze, wenn es gerade um diese technischen Bereiche geht? Sagen wir mal, im Bereich der Hürdenüberquerung oder auch dann im Weitsprung, die euch in den letzten Jahren da vielleicht doch eine besondere Weiterentwicklung geben konnten?
Ja, ich sag mal, zwischen den Hürden ist es ja so, da geht ja auch der Trend jetzt international hin, was ich so, sage ich mal, weiß, dass man halt eben versucht, dass das Treten zwischen den Hürden halt, also diese Frequenzarbeit halt sehr stark zu forcieren. Gerade, glaube ich, international beim Thema Frauenhürde sieht man, da haben die Zeiten in der Weltklasse doch nochmal im Schnitt deutlich angezogen, sodass es gerade bei der Frauenhürde, glaube ich, ja, extrem darum geht, schnell zwischen den Hürden zu sein und das eben auch im Training entsprechend anteilig hoch abzudecken. Bei den Männern, klar, sind die Hürden deutlich höher. Das heißt, da ist dann halt die Hürdenüberquerung, spielt technisch doch nochmal eine ganz andere Rolle. Das Problemchen, sage ich mal, vor dem ich jetzt aktuell mit Oscar so ein bisschen stehe, ist halt, dass er so ein bisschen überstreckt über der Hürde. Das heißt, das Schwungbein etwas zu stark und etwas zu lange eben ausfährt, meistens ein bisschen zu nah an der Hürde ist und auch eben da halt, so jetzt mit, dass man da halt sagt, wir müssen halt sehr stark verkürzte Abstände im Training laufen, damit er eben das Kurztreten lernt, auch etwas dann weiter weg von der Hürde sauber drüber zu kommen und eben dann das Schwungbein durch ein schnelleres Nachziehbein schneller runterzubekommen. Das ist so ein bisschen das zum Thema Hürde. im Weitsprung, sage ich mal, bei selbst auch, bis ich Anfang 20 war, parallel Weitsprung gemacht, bin da also auch praktisch erfahren, was dieses Thema angeht. Ist das eigentlich, ja, guten Anlauf, gute Anlaufgeschwindigkeit und vor allem der Transfer eben vom Brett die Geschwindigkeit in den Sprung mitzunehmen, eine gewisse Höhe zu erreichen und ja, das Technikbild, was nach dem Absprung passiert. Ob ich da jetzt Hitchkick oder Lauf oder Hangtechnik mache, ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, sondern halt eher der Transfer zwischen Anlaufgeschwindigkeit und eben so die letzten Schritte setzen, dass ich viel Geschwindigkeit in den Sprung transferiert bekomme. Das ist, glaube ich, bin ich persönlich eher, verfolge da einen pragmatischen Ansatz und habe das aber auch, wie gesagt, das macht Michael immer meinen Jungs und der macht das sehr gut und ja, da glaube ich, ist keine Raketenwissenschaft.
Wie macht ihr das mit dem Feedback in Richtung der Athletinnen und Athleten? Du hast gesagt, zum Beispiel, wenn es jetzt um die Schritte zwischen den Hürden geht, bei Oscar, ihr lauft mal verkürzte Abstände zwischen den Hürden, aber spielen dann vielleicht auch irgendwie visuelle Sachen mit rein, also Video, dass man es eben auch nochmal visuell sieht, wo vielleicht nochmal der Schritt ein bisschen länger gehen muss oder kürzer aufgestellt werden muss? Oder habt ihr noch komplett andere Methoden, um dann, ich sag mal so, das Gefühl für die richtige Technik zu vermitteln?
Also beim Thema Videoaufnahme mittlerweile, ja, habe ich mir so unbewusst angewöhnt, fast alles zu filmen im Training. Finde das eigentlich immer so ein bisschen, weil ich komme ja auch noch auch als Athlet aus der Generation, bevor es die Smartphones gab und bevor man alles gefilmt hat im Training, finde es manchmal ein bisschen gefährlich als Trainer, nur noch auf Filmaufnahmen zu achten, weil das normale Auge ja auch weiter geschult werden muss. Aber wir filmen da sehr viel und schauen da im Training in der Regel auch direkt drüber. Also jetzt klar, gerade beim Thema Hürdentechnik oder auch zwischen den Hürden macht das Sinn, dass wir dann schon mal schauen, so okay, ne, wo ist denn deine Hüftposition und so und war das jetzt hier besser? Warst du da zu hoch drüber? Hast du die nächste Hürde besser genommen? Und je nach Athletentyp, es gibt halt viele, die sind visuell einfach unheimlich gut, die können unheimlich gut nachvollziehen, wenn sie die Videoaufnahme sehen, was sie besser machen können. Und Oscar ist auch ein Athlet beispielsweise, der die Hürdeneinheiten auch gerne selbst nochmal sieht. Und da schaue ich halt auch immer so ein bisschen, wie viele Videos, also die meisten Videos von allen Einheiten habe ich. Welcher Athlet braucht jetzt was? Wer guckt lieber nochmal drauf? Wer will es auch mal geschickt haben? Das machen wir schon auch, ja. Und fürs Körpergefühl als solches, gut, das ist etwas, was dann vielleicht, also was man immer schulen kann, ja, auch ein bisschen zu verstehen, wie ist meine Hüftposition, wo bin ich gerade, eben halt auch manchmal auch geschult durch einfach Core-Ansteuerungsübungen, ja, wenn ich weiß, wie ich das Becken aktivieren muss schon mal, dann kriegen das die Athleten mit einer gewissen Transferzeit eigentlich auch vom Körpergefühl her ganz gut im Laufen hin, sei es jetzt im Sprint, im Flachen oder halt im Hürdenlaufen, dass dann oftmals von selbst das Feedback kommt, oh, ich habe gerade gemerkt, ich hatte mein Becken gar nicht da, wo es sein soll. Das ist auch immer ganz schön zu sehen, okay, wir haben das Körpergefühl entweder direkt oder indirekt damit auch mitgeschult.
Aber man lernt halt auch als Trainerin, als Trainer dann dadurch. Ich habe vor einer Weile eine Podcast-Folge mit Curry Chapman aufgenommen, Trainer im American Football, und er hat mir erzählt, im Rahmen seiner Trainerausbildung hat er in einem Winter mal über 10.000 Wiederholungen von Kniebeugen gesehen, um sein Coaches-Eye zu trainieren. Und ich sag mal, wenn du in so großen Trainingsgruppen so viele Trainingseinheiten in der Woche abspulst, dann hast du ja neben den ganzen Videoinhalten, die irgendwann mal auf deinen Festplatten liegen, natürlich auch dein Auge und, ich sag mal, also ein intuitives Verständnis für eine richtige oder eine falsche Technik entwickelt. Und jetzt, das war so auch ein Punkt, über den wir im Vorfeld der Folge gesprochen hatten, war ja, dass sich die Voraussetzungen für bestimmte Bundestrainer auf Bundesebene verändert haben und es auch so ein bisschen darum ging, dass ja, es eigentlich Grundvoraussetzung sein sollte, wenn man Bundestrainer und Bundestrainer ist, auch eine mehrjährige Erfahrung oder auch eine aktive Erfahrung von einer eigenen Trainingsgruppe mitbringen sollte. Würdest du sagen, das ist genau auch einer der Punkte, warum du denkst, dass das nur so am besten funktioniert?
Ja, absolut. Also, wie schon gesagt, ich sehe eben einerseits aufgrund der Größe meiner Gruppe und der vielen Athleten und eben auch aufgrund des sehr breiten Spektrums einfach unheimlich viele unterschiedliche Bewegungsmuster. Ja, das heißt, ich habe sehr viele Athleten, die natürlich habe ich ein Idealbild im Kopf, wie ich sage, so muss man sprinten, aber jeder ist halt eben ein bisschen anders. So, und ich habe also verschiedene Stereotypen, sage ich mal, wo ich dann auch schon sehr früh oder sehr klar gesehen habe, okay, ich kann jetzt ihn nicht in das Idealbild, wie es im Lehrbuch ist, reinzwingen. Sowieso Grundansatz von mir, Lehrbuch ist das eine, aber naja, was ist in der Praxis denn wirklich? Ich kann immer nur versuchen, eine Annäherung zu erreichen. Und das habe ich eben jetzt, da ich Athleten habe, die mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen kommen, habe ich da eben sehr viele verschiedene Beispiele. Bin auch also gewohnt, dadurch auf verschiedene Technikmuster, auf verschiedene anatomische Gegebenheiten eben einzugehen. Ja, es ist also eben nicht nur der eine auserwählte Typ, sage ich mal, sondern es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und halt eben auch zu sehen, wie ist ein Athlet, der mit 15 ankommt, hat noch nie Krafttraining gemacht, hat noch gar nicht die athletischen Voraussetzungen, jetzt technisch ideal zu laufen, aber 2 Jahre später durch bessere Kraftwerte, durch mehr Athletik, durch mehr allgemeines Training einfach, ja, geht das schon eher in die Richtung, also eben auch den Aufbauprozess zu begleiten, sich zu sagen, ja, du bist 15, du bist jetzt das und das, du musst so und so laufen, so funktioniert das nicht, sondern sich zu überlegen, ja, wie kann ich ihn denn hinbekommen, dass er in 2, 3 Jahren mal relativ nah vielleicht an die Idealvorstellung eines Sprinttechnik- oder Hürdentechnikmusters rankommt. Das eben auch so ein bisschen, ja, dass es eben da auch drum geht, Athleten teilweise von der Pike auf nach oben zu führen und eben auch technisch entsprechend stufenweise auszubilden. Oder halt auch jeden Athleten genau da abzuholen, wo er gerade ist. Ja, also auch wenn jetzt ich habe letzten Herbst einen 27-jährigen Österreicher in die Gruppe bekommen, der aus beruflichen Gründen nach Frankfurt gekommen ist, der auch natürlich schon einige Jahre Leichtathletikerfahrung mitbringt, aber wo ich auch sage, gut, da müssen wir technisch noch ein bisschen was verändern und dann wirst du vielleicht auch nochmal deutlich schneller. Aber auch das eben, ja, ist ein Mehrwert, den ich dadurch habe und sehen kann, okay, auch bei einem erwachsenen Mann kann ich dadurch Technikumstellung und durch vielleicht insgesamt hoffentlich besseres Training eben die nächsten Stufen auslösen. Ja, und das schule ich eben dadurch anhand von vielen Beispielen sehr, sehr stark.
Du hast ja jetzt auch schon deine Trainerhistorie ein Stück weit beschrieben, auch wie lange du auch als Athlet schon aktiv bist. Welche Tipps würdest du denn jüngeren Trainerinnen oder Trainern an die Hand geben, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mitbringen wie du und Dinge, die du dir vielleicht früher gewünscht hättest oder von denen du gewusst hättest, dass die dir den Alltag als Trainer erleichtern?
Ja, also ich finde es halt wichtig, in einem Vereinsumfeld zu arbeiten. Das ist bei mir glücklicherweise der Fall, in dem eben Unterstützung da ist. Also ja, und ich sehe es halt auch, ich weiß, dass das halt für kleinere Vereine so in der Form nicht immer abzudecken ist, aber halt eben auch als Riesenvorteil in meinem Vereinsumfeld eben erfahrene Trainer zu haben, ja. Vorhin einige ja auch schon erwähnt und also bis hin zu wirklich schon Trainern, die schon 50 Jahre im Geschäft sind jetzt. Wir haben Günther Eisinger immer noch im Verein, wir haben Friedrich Schneider im Wurf. Eben auch diese Ratschläge, ja, eben ob jetzt für Alltagssituationen oder für Trainingsdinge wirklich Umgang mit den Athleten eben immer an meiner Seite zu haben. Also es ist ein Vorteil, wenn du unabhängig vom Sportfachlichen oder ob es jetzt mit den Disziplinen genau hinhaut, ja, weil Günther oder Friedrich machen ganz andere Sachen als ich, also Hochsprung, Wurf, aber eben so, sage ich mal, auch ein kleines bisschen eminenzbasiert, sage ich mal, erfahrene Leute an der Seite zu haben, ja, die halt einfach eben das Ganze nochmal aus einer ganz anderen Erfahrungsperspektive sehen. Das persönlich würde ich jedem jüngeren Trainer raten, dass er da vielleicht irgendwo, und wenn es halt nicht im eigenen Verein ist, vielleicht nochmal aus dem Nachbarort oder so im Verein, da vielleicht so eine ältere Ansprechpartnerin oder einen älteren Ansprechpartner da nochmal so ein bisschen hat, weil das etwas ist, was dann auch meine Perspektive dann manchmal doch in verschiedenen Situationen nicht nur auf den Sport projiziert, aber dann doch nochmal so ein bisschen erweitert. Ja, finde ich unheimlich wertvoll einfach.
Und also dieser Austausch zwischen Trainern.
Austausch, eben wie gesagt, einerseits eben mit Leuten, die vielleicht doch auf ein paar Jahrzehnte mehr Erfahrung zurückblicken, andererseits eben auch dann durchaus mit allen Trainerkolleginnen und Kollegen, weil man dann doch eben mal, ne, man hat seine Sichtweise, aber dann eben auch nochmal andere Sichtweisen kennenlernt und eben auch den Umgang mit anderen Trainern, ja, da vielleicht auf der sozialen Ebene doch dann mal so ein bisschen nach und nach, auch wenn es vielleicht dann mal nicht immer ganz glatt läuft, aber dann am Ende des Tages dazugelernt hat einfach. Finde ich persönlich einfach sehr, sehr wichtig und würde ich behaupten, dass ich da die letzten 3, 4 Jahre auch von profitiert habe, dass wir einfach eben viele Trainerinnen und Trainer im Verein haben und da eben auch manche Sachen mal kontrovers diskutiert werden, aber am Ende vom Tag eben wir an einem Strang ziehen und dann ich eben auch über das Sportfachliche hinaus einfach nochmal Sachen mitnehmen kann, die man vielleicht nicht hat, wenn man, naja, keine Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner im Verein diesbezüglich hat.
Da kommt mir auch nochmal so der Speed Summit von Thomas Czarnecki in den Sinn. Das ist ja im Prinzip eine Plattform für Trainerinnen und Trainer, wo so Fachvorträge und auch praktisches Training zusammenkommt und aber auch sehr, sehr viele Vereinstrainer aus ganz Deutschland sich mal zumindest für einen Tag zusammensetzen und so ein bisschen so ihre eigenen Herausforderungen da teilen und man vielleicht auch für das ein oder andere Problem eine Lösung findet. Würdest du sagen, das ist auch sowas, was vielleicht so den Vereinssport insgesamt in Deutschland weiterbringen könnte?
Ja, definitiv. Also wenn wir jetzt mal auf die wirklich sportfachliche Seite des Austauschs gucken, also ja, ich habe ja auch, sage ich mal, mit Trainern immer Kontakt jetzt auf Wettkämpfen oder auch mal über Instagram beispielsweise, dass man sich da einfach austauscht, ja, und da sind so Sachen wie das Speed Summit sicherlich auch eine Gelegenheit, sich zu connecten, ja, so, ich kenne natürlich auch aus meiner eigenen aktiven Zeit einige Trainer aus ganz Deutschland oder auch welche, die im Ausland mittlerweile arbeiten, die entweder damals schon auch Trainer waren oder auch gegen mich noch als Athleten gelaufen sind. Da sage ich mal, habe ich halt den Vorteil, dass ich jahrelang jetzt schon unterwegs bin auf verschiedenen Wettkämpfen in ganz Deutschland und so halt meine Kontakte erweitere. Grundsätzlich sage ich mal, ist glaube ich dann gerade auch für kleinere Vereine, die sich weiterentwickeln wollen oder allgemein sowas wie das Speed Summit halt eben super, um überhaupt erstmal Anknüpfpunkte zu haben, um sich eben, auf Neudeutsch gesagt zu connecten. Solche Sachen sind, denke ich, unheimlich wichtig. Einerseits von den Punkten, die dann vielleicht auf einem Speed Summit schon mal vorgestellt werden als Vorträge, andererseits aber auch eben, um die Kontakte so ein bisschen zu schärfen und zu knüpfen. Ja, also, oder auch als ich vor, wie lange ist es her, 2 Jahre, glaube ich, meinen B-Trainer gemacht hatte, ja, da haben sich auch dann auf dem Lehrgang selbst Kontakte wieder ergeben. Und denen ich bis heute halt mal schreibe oder mich halt unterhalte auf Wettkämpfen, was ohne solche Maßnahmen halt eben nicht wäre. Weshalb dann auch doch, sage ich mal, auch Lehrgänge, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen als Pflichtveranstaltung so ein bisschen rüberkommen, aber dann doch auch dahingehend ihren Mehrwert einfach haben.
Gibt es momentan bestimmte Herausforderungen, mit denen ihr in der Trainingsgruppe zu kämpfen habt?
Ja, also ich sage mal, in einer großen Trainingsgruppe hat man immer Herausforderungen, ja. Und ich habe jetzt vorhin einige Positivbeispiele erwähnt, wo es sehr gut läuft. Natürlich haben wir trotzdem auch Athleten, die jetzt angeschlagen sind, die ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen haben. Und für mich so eine Herausforderung, die sich dann, oder zwei Herausforderungen, die sich ergeben, sind dann, wenn ein Athlet jetzt kommt in die Trainingsgruppe, der halt vorher vielleicht einen anderen Sport hauptsächlich gemacht hat, trotzdem talentiert ist, dann eben schon auch sehr schnell sehr gute Leistung bringt, dann das Ganze drumherum, die Defizite eben noch aufzuarbeiten, die bestehen. Ja, was man bei Quereinsteigern dann, die so mit 15, 16 erst anfangen und trotzdem schnell laufen können, dann aber oft hat, ja, dass dann eben so das Drumherum nicht so ganz mitwächst und man da eben so ein bisschen managen muss. Der Athlet selbst vielleicht ehrgeizig ist und sagt, ich will jetzt aber rennen, ja, und der Trainer natürlich auch denkt, ja, Potenzial hast du ja, aktuell geht's gut, aber dann schon so im Kopf drin hast, mal gucken, was in 2, 3, 4 Wochen ist, ob dann immer noch alles, wenn es hier schon mal zieht oder da alles zusammenhält, das ist sicherlich eine Herausforderung, gerade auch bei jüngeren Athleten. Und das andere so ein bisschen natürlich auch, was ist jetzt, wenn ein Athlet, sage ich mal, vielleicht mit 14, 15 davon profitiert hat, dass er einfach schon ein bisschen weiterentwickelt war als andere, einfach in vielerlei Hinsicht einen Entwicklungsvorsprung hatte und jetzt eben so ein bisschen merkt, oh hoppla, die anderen holen auf, die überholen mich auch und da halt eben moralisch dran zu knabbern hat. Er hat vielleicht trotzdem das Talent, auch immer noch ein richtig guter zu werden, aber moralisch natürlich, ich war es gewohnt zu gewinnen. Jetzt gerade gewinne ich nicht ganz so viel und muss so ein bisschen gucken, überhaupt mal wieder voranzukommen, daran eben nicht zu scheitern und dann halt auch eben so ein Talent, bei dem es mal halt hängt, nicht zu verlieren aufgrund von motivationalen Gründen. Also diese Herausforderungen, die habe ich schon auch in der Trainingsgruppe.
Wie motivierst du dann solche Talente?
Ja, also ich versuche halt das Ganze immer so ein bisschen nüchtern zu betrachten und zu sagen, gut, also sachlich, fachlich zu erklären, ja, aber auch so, dass es dann vielleicht gerade bei einem Jugendlichen ankommt, ja, also dass er die Sprache auch versteht, ja, und zu sagen, hier und von meiner Seite aus, keine Ahnung, selbst wenn wir 2, 3 Jahre brauchen, ich bin da entspannt, du musst die Geduld aufbringen, du musst es wollen und solange das, also auch immer suggerieren halt, dass ich jetzt hier keine besondere Erwartungshaltung habe im Sinne von, du musst jetzt aber in einem halben Jahr wieder, weiß ich nicht, was laufen und was weiß ich, hessischer Meister werden, sondern halt darauf hinzuweisen, mir ist nur wichtig, komm weiterhin, hab Spaß an der Sache, gerade auch wenn es Athleten sind, die sowieso in der Gruppe gut vernetzt sind und wir helfen dir, wir haben Geduld und halt eben auch vor allen Dingen zu suggerieren, dass ich trotzdem an den Athleten glaube und dann eben auch bereit bin, Umwege oder halt auch längere Wege in Kauf zu nehmen, weil oftmals glaube ich auch Jugendliche vielleicht noch so ein bisschen denken, sie müssten ja beweisen, dass sie toll sind, aber das ist mir als Trainer natürlich nicht wichtig, sondern mir ist halt wichtig, sie sind da, sie machen im Training konzentriert die Dinge und die Leistung wird sich dann, dafür bin ich dann doch schon erfahren genug, ne, zu wissen, dass sich die Leistung irgendwann auch wieder einstellen wird.
Ja, ich glaube, gerade in solchen Phasen, wenn es dann mal nicht so läuft, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Dass so Prozesse manchmal einfach Zeit brauchen und dass man dann einfach dranbleibt. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann für gewisse Athletinnen und Athleten dann schon eine große Herausforderung ist. Gerade wenn man
auch versuchen, die Erwartungshaltung erstmal ein bisschen zu senken, zu sagen, wir wollen erstmal wieder Bestzeit laufen. Und wenn du in einem Jahr wieder im Endlauf bei den Hessischen bist, ist erstmal ganz gut. Solche realistischen Ziele eben setzen und irgendwann zu sagen, das kann auch alles wieder besser werden. So, ja. Das halt eben, dass man sich eben nicht daran bemisst, ich muss aber Erster, Zweiter, Dritter werden.
Was sind denn so deine langfristigen Ziele als Trainer?
Ja, also meine langfristigen Ziele sind schon das Ganze, sage ich mal, noch vertiefter tun zu können. Also das, wie beschreibe ich das denn am besten? Ja, also irgendwann mal eine volle Stelle daraus werden kann. Das war so mein Ziel, mit dem ich vor 3,5 Jahren angetreten bin. Und das so auf der, also jetzt auf der persönlichen Ebene von mir selbst. Ansonsten halt eben Athleten möglichst lange zu begleiten zu dürfen und halt eben, ja, den Entwicklungsweg zu optimieren, wo auch immer das liegt. Wenn es bei einem Athleten halt vielleicht am Ende seiner Karriere nur mal der Podestplatz, in Anführungszeichen nur der Podestplatz bei einer Landesmeisterschaft war, weil das war, was er gerade so holen konnte, oder eben die Optimierung der eigenen persönlichen Bestzeit bis hin zu, klar, wenn jemand das Potenzial hat, bis hin zu internationalen Einsätzen. Ja, das auch, aber mir macht meine Arbeit auch, wie jetzt am Wochenende bei einer süddeutschen Meisterschaft, Spaß. Mir ist wichtig, Athleten zu haben, die ich lange begleiten kann, mit denen das auf der sportlichen und persönlichen Ebene stimmt und da eben ja den Weg mit den Athleten selbst optimieren zu dürfen. Das ist so das, ja. Also ein bisschen der Weg ist das Ziel. Und es gibt da jetzt aber kein bestimmtes Ziel, dass ich sage, ich will irgendwann einen Olympioniken trainiert haben. Ich will irgendeine internationale Medaille. Das ist schön, wenn es passiert, ja, aber mir ist halt wichtig, den Athleten auf seinem persönlichen Weg zu begleiten und den halt so nah ans Optimum zu führen wie möglich, wo auch immer das persönliche Optimum des Athleten ist.
Ja, ich glaube auch gerade der Reiz an der Leichtathletik ist der, also jetzt unabhängig, ob man auf regionaler Ebene, Landesebene, Bundes- oder internationaler Ebene unterwegs ist, ist so diese, dass man so die eigene Grenze immer so ein Stück weit nach oben oder nach vorne verschiebt. Also ich glaube, man am Ende des Tages, ob man, wenn man sich persönlich oder wenn man seine sportliche Leistung weiterentwickelt, ist das, glaube ich, das Niveau, auf wo das stattfindet, für einen persönlich am Ende des Tages fast irrelevant. Also so ging es mir früher. Also weiß nicht, wie das aus deiner Sicht ist, auch als Athlet, dass das, klar, internationaler Start ist super, aber ich glaube, man kann sich genauso freuen über die erste Qualifikationszeit für die deutschen Meisterschaften und da das erste Mal an den Start zu gehen, weil das einfach eine neue Ebene ist, die man dann erreicht hat.
Genau. Ja, und es ist ja auch so, also wenn ich selbst ganz lange zurückdenke, als ich als U18er das erste Mal eine Quali für Deutsche gelaufen bin, das war in Weinheim gewesen und ich komme da ins Ziel, Zeit leuchtet auf, ich war schon völlig perplex, dass ich den Lauf gewonnen hatte, weil da war für mich so, ich bin hier in Weinheim, da laufen hier Ingo Schulz und Tobias Unger damals noch über den Platz, da kam ich schon mal gar nicht drauf klar und hatte dann halt meinen 100 Meter Vorlauf gewonnen in der Jugendklasse. Und Zeit leuchtet auf und ich so, 3/10 Bestzeit, kann das überhaupt sein? Ich wusste gar nicht, was abgeht. Und das Hochgefühl von damals, das muss ich sagen, war auch in den folgenden Jahren, auch wenn dann die Erfolge noch später etwas größer ausfielen, nur ganz schwer nochmal zu erreichen. Ja. Wenn überhaupt dann, als ich das erste Mal im DM-Finale 200 Meter war, 2:15 in Nürnberg und dann gesehen habe, das reicht über die Zeit, genau so ein surreales Gefühl. Und neben mir dann Alexander Kosenko stand, habe gesagt, ey, ich darf mit dir das Finale laufen. Vor 10 Jahren habe ich dich im Fernsehen noch bewundert, was geht denn jetzt ab? So, das ist krass, ja. Aber würde ich sagen, das waren so die zwei Momente in meinem Leben, wo das überhaupt mal so die allererste deutsche Quali und dann eben diese Finalteilnahme bei den Aktiven und diese Hochgefühle, ich glaube, selbst wenn ich später noch bei einer Europameisterschaft oder so gelaufen wäre, wäre nur schwer zu toppen gewesen. Ja,
ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und Alexander Kosenkov ist natürlich auch ein Name. Er startet auch immer noch. Er ist, glaube ich, jetzt auch bei den Paralympics schon mehrfach an den Start gegangen. Und ich glaube, es ist einer der Athleten mit der längsten, wie sagt man, sportlichen Karriere, die ununterbrochen. Also Alexander Kosenkov war schon aktiv, da war ich noch nicht aktiv und ist auch jetzt noch aktiv, wo ich schon 12 Jahre nicht mehr aktiv bin. Also auch sehr, sehr beeindruckender Athlet. Und ich glaube, er könnte auch vieles davon auch so unterschreiben, was du jetzt gerade geschildert hast.
Ja, also ich habe mich mit ihm auch immer mal über die Jahre, wenn ich ihn noch getroffen habe, mal unterhalten und das ist halt schon immer eine unheimliche Inspiration gewesen. So, der war deutscher Meister schon gewesen, da war ich wirklich noch Kind und habe die deutsche Meisterschaft mit meinen Eltern im Fernsehen geguckt und gegen so jemanden dann später noch selbst laufen zu dürfen, das war krass für mich, wirklich krass. Und ja, jetzt, dass er immer noch Wettkämpfe läuft und an guten Tagen auch immer noch Zeiten anbietet, wo man sich bei einer hessischen Meisterschaft immer noch im Endlauf sehen kann, lassen kann. Das ist beeindruckend mit jetzt mittlerweile schon bald 50 Jahren. Ja, gibt noch ein Beispiel in Deutschland, das ist aktuell vielleicht noch beeindruckender mit Jochen Gippert. Aber ja, wenn man sieht, was möglich ist und was solche Leute halt eben tagtäglich realisieren, dann ja, sage ich mir auch mit 34, gut, egal ob als Trainer oder als Athlet hier, ich habe noch Zeit. Und auch wenn alles nicht immer so klappt, wie es in meinem Kopf klappen sollen müsste, in der perfektionistischen Denkweise, dann naja, gib dir mal Zeit und schau mal, was die Jungs da machen. Und ja, das beruhigt dann manchmal so ein bisschen.
Ich glaube, das waren die perfekten Schlussworte für unsere Folge, Flo. Und hier auch nochmal der Aufruf an alle anderen Trainerinnen und Trainer und natürlich auch Athleten. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch wichtig sind oder vielleicht vor einer Herausforderung steht, dann schreibt mir gerne über Instagram, per E-Mail oder auch auf den anderen Plattformen, wo ihr den MeinAthlet-Podcast findet. Denn von solchen Inhalten lebt der Podcast. Und ja, Flo, deshalb nochmal vielen Dank an dich und dir noch eine schöne Zeit.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.